Wir haben heute drei Gäste bei uns von einer studentischen VR-Ausstellung, die am Freitag im Universitätsmuseum hier in Tübingen eröffnet, von der klassischen Archäologie und den Digital Humanities.
Ja, genau. Wollt ihr euch einfach alle mal der Reihe nach vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben?
Hallo, ich bin Johanna Rost. Ich studiere empirische Kulturwissenschaft und klassische Archäologie in Tübingen und ich war eine der Teilnehmenden in dem Seminar.
Ja, mein Name ist Stefan Krimnitschek. Ich komme von der klassischen Archäologie, wo ich eine Juniorprofessur bekleide und ich bin sozusagen der wissenschaftliche, numismatische Teil des Projektes.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Kevin Körner. Ich bin Koordinator und Lehrender aus den Digital Humanities an der Universität hier in Tübingen und ich durfte das Projekt mitbegleiten und technisch unterstützen.
Möchten Sie erstmal das Projekt denn vorstellen? Worum geht's? Was ist das Thema? Was wird die Ausstellung beinhalten?
Also das Projekt umfasst im Endeffekt erstmal die Thematik der Kontoniaden, wo Stefan wahrscheinlich gleich was dazu erzählen wird. Und die Idee an dem Projekt war gewesen, dass wir Studierenden einfach ein neues Medium zur Verfügung stellen, mit dem sie eine eigene Ausstellung konzipieren können. Und das ist dann in dem Fall halt eine Ausstellung in der virtuellen Realität. Und im Endeffekt, diese Ausstellung kann dann jetzt im Museum angeschaut werden. Und was die Studierenden eigentlich gemacht haben, ist, sie haben ganz althergebrachte geisteswissenschaftliche Arbeit gemacht, ein bisschen Literaturrecherche und haben dann geschaut gehabt, wie kann man denn das, was sie jetzt rausgefunden haben, in so einer virtuellen Ausstellung präsentieren, damit es halt auch das Publikum interessant findet.
Und welche Objekte gibt es dann genau in der Ausstellung zu sehen?
Ja, in dieser Ausstellung gibt es eben, wie von Kevin schon erwähnt, die sogenannten Kontorniaten zu sehen, also nicht die physischen Objekte, sondern digitalisierte, dreidimensionale Objekte dieser materiellen Objekte. Das sind Kontorniaten, das sind im Grunde spätantike münzähnliche Objekte. Der Name Kontorniat kommt aus dem, forschungsgeschichtlich gesehen, aus dem italienischen Contorno. Das bedeutet ein aufgehämmerter Rand oder Umrandung. Also diese Objekte haben eine aufgehämmerte Umfassung und eine Rille. Und sie beinhalten nicht wie Münzen das herkömmliche Bildprogramm, sondern sie zeigen eben ganz außergewöhnliche Darstellungen, also etwa Bilder aus dem antiken Zirkusrennen, Wagenveranstaltungen und dergleichen, Wasserorgel, also ganz eigenartige Objekte. Und die Forschung hat sich auch lange darum gestritten, was bedeuten diese Objekte? Also Münzen waren sie sicher nicht. Und ja, in der letzten Zeit kommt man eigentlich auf diesen gemeinsamen Nennen der Forschung, dass diese Objekte vermutlich, wie gesagt, unter Vorbehalt, dass diese Objekte vermutlich im Kontext von ja, Neujahrsfeiern hergestellt wurden von Privatpersonen und dann als Art ja, glücksverheißende Geschenke amulettartiger Form verschenkt wurden.
Wie viel von diesen Kontoniaten haben Sie dann in die Ausstellung mit reingebracht und aus welcher Zeit ungefähr stammen die?
Also die genaue Anzahl, das kann wahrscheinlich die Frau Rost jetzt besser erklären, weil sie ja maßgeblich beteiligt war an der Erstellung dieses Ausstellungsprojektes. Die Datierung dieser Objekte so ungefähr in die zweite Hälfte des 4., Anfang des 5. Jahrhunderts nach Christus, also wie schon gesagt, die Spätantike mit ihren ganz besonderen neuen Bilderwelten und Vorstellungen.
Es gibt zwei Ausstellungen insgesamt. Wir haben uns aufgeteilt und pro Ausstellung gibt es so circa 8 bis 10 Kontoniate, die ausgestellt werden. Wir haben zuvor von dem Herrn Krimnitschek ein Begleitheft bekommen und durften uns dann auch selber aussuchen, welche Kontoniate bzw. was der genaue Inhalt unserer Ausstellung werden soll.
Wenn du meinst, es gibt zwei Ausstellungen, dann in dem Sinne, dass es quasi zwei VR-Brillen gibt und da gibt es dann innerhalb von den VR-Brillen dann eigene Ausstellungen oder wie genau kann man sich das vorstellen?
Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es gibt eine VR-Ausstellung in dem Museum, aber es gibt zwei Ausstellungen, wo sich dann die BesucherInnen aussuchen dürfen, welche sie haben möchten. Und die eine befasst sich eher mit mythologischen Hintergründen, also die Kontoniatabbildungen, Entschuldigung. die mythologischen Bezug haben und die andere Ausstellung befasst sich eher mit dem forschungsgeschichtlichen Hintergrund und vor allem eben mit dem, was der Herr Kremnitschek gerade schon gesagt hat, eben mit diesem nicht ganz klaren Hintergrund. Genau.
Und wie wird die Ausstellung finanziert?
Wir haben im Endeffekt letztes Jahr bei einer Förderrunde von der Dr. Eberle Stiftung einen Antrag eingereicht. Die fördern im Endeffekt neue Lehrmethoden und im Endeffekt auch OER, also Open Educational Research Methoden, wo es darum geht, dass man halt Lehrmaterialien Open Source zur Verfügung stellt. Und dort hatten wir unseren Antrag damals eingereicht gehabt und sind dort im Rahmen von circa 10.000 Euro gefördert worden. Und die Summe haben wir im Endeffekt auch gebraucht. Zum einen, weil wir eine Software verwendet haben, gerade für dieses Einrichten von dem Museum oder von dieser Ausstellung. Das haben wir jetzt nicht selber programmiert, sondern da gibt es eine niederländische Firma, die nennt sich Improvive. Und die haben eine Software Museum Lab entwickelt, die im Endeffekt schon diese ganzen grundlegenden Funktionalitäten zur Verfügung stellt. Ich kann mir irgendwo ein Objekt holen, kann es platzieren, ich kann es groß zoomen, ich kann es klein zoomen. Ich kann einen Avatar erstellen, dass ich mir im Prinzip meine Bewegung in der virtuellen Welt aufzeichne und die dann neben mein Exponat stelle. Und wenn jetzt der Besucher kommt, kann er dann auf den Play-Button drücken und sieht im Endeffekt genau meine Bewegung, hört meine Stimme. Das wäre natürlich ein bisschen aufwendig gewesen, wenn wir das selber gemacht hätten. Und da mussten wir eine gewisse Lizenzsumme halt zahlen dafür, dass wir das jetzt das ganze Jahr nutzen durften.
Ist dann überhaupt die Zusammenarbeit mit dem Startup zustande gekommen? Oder was genau macht das Startup?
Also im Endeffekt, die Firma Improvive, die macht sehr viel in dem Bereich Virtual Reality. Also jetzt nicht nur dieses Museum, sondern die machen auch, so wie ich jetzt verstanden habe, haben sie gerade eine Tanzshow virtualisiert. Also sprich im Endeffekt mit diesen schönen Anzügen, die die Leute immer anhaben. Und dann werden die Leute 3D erfasst und das wird dann in die virtuelle Welt überführt. Das heißt, die sind im Endeffekt Zuarbeiterer und haben aber nebenher auch verschiedene Projekte, die sie jetzt halt so entwickeln und dann halt versuchen, an Kultureinrichtungen zu vermarkten. Und kennengelernt hatte ich die Leute 2019 auf der Gamescom, also noch bevor Corona gewesen ist, haben wir uns dort live vor Ort getroffen und die haben mir mal so ein bisschen vorgeführt, was sie denn eigentlich alles können. Ich erinnere mich da noch sehr deutlich dran. Ich hatte ein sehr cooles Erlebnis. Da gab es eine Virtual Reality Anwendung, in der ich einfach ein kleines Flugzeug in die Hand nehmen konnte in der virtuellen Welt. Und ich habe das dann sowieso in einen Papierflieger geschmissen und das flog dann wirklich physikalisch korrekt in dem Raum umher. Also das war sehr beeindruckend gewesen für mich. Und da haben wir dann auch schon mal überlegt gehabt, wie kann man denn da gemeinsam was machen. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis wir tatsächlich die Förderzusage gehabt haben. Und so ist das im Endeffekt dann immer weitergegangen. Und die haben jetzt wahrscheinlich nicht nur durch uns das Geld bekommen, sondern sehr, sehr guten Feedback von den Studierenden, die ja dann tatsächlich mal gucken durften, wie das ganze Produktivsystem funktioniert. Und genau, da war, glaube ich, eine sehr gute Zusammenarbeit.
Ja, dann gebe ich da mal an die studentische Sicht ab oder vielleicht auch an die klassisch-archäologische Sicht. Ich komme selber aus EKW und der Kunstgeschichte und weiß, dass die Fächer nicht so unbedingt bekannt für ihre Digitalität sind. Wie war denn da für Sie oder für dich die Arbeit mit sowas Digitalem, weil das war wahrscheinlich was komplett Neues?
Ja, tatsächlich ist es was ganz Neues und ich habe auch schon im Laufe meines Studiums ein paar Numismatik-Sachen gemacht und habe dann wirklich ganz einfach gesehen, dass diese Veranstaltung angeboten wird. Fand das total spannend und habe gedacht, ach ja, kann man mal machen. Und dann haben wir wirklich zum Start von dem Seminar jeder dann die VR-Brille mal aufsetzen dürfen und erstmal uns einfach versuchen, in dem Raum zurechtzufinden und einfach alles auszuprobieren. Und ich persönlich hatte da noch gar keine Erfahrung mit. Also es war auch wirklich das erste Mal, dass ich eine VR-Brille auf hatte. War spannend erstmal. Ich habe auch ein bisschen, mir wurde ein bisschen schwindelig am Anfang zwischendrin. Aber man muss auch echt sagen, man hat sich da relativ schnell reingefunden und es hat einfach einen Riesenspaß gemacht, da mal eine neue Form von auch dem Erlernen, aber auch von dem Ausstellen zu erleben.
Ja, und das Tolle vielleicht, das sollte man auch dazu noch erwähnen, also gerade die Altertumswissenschaft, die ja in der breiten Öffentlichkeit vielleicht eher als staubtrocken und spröde wahrgenommen wird, ist ja eigentlich in letzter Zeit durch die Möglichkeit der Digital Humanities sehr öffentlichkeitswirksam geworden. Also gerade solche Dinge wie jetzt, dass wir da Objekte digitalisieren können und als in einem virtuellen Raum ganz neu präsentieren und neue Kommunikationsmöglichkeiten erstellen. Das ist ja eine fantastische neue Sache, die wir gerne nutzen wollen. Und zum Beispiel, das ist ja auch die Überleitung, wie wir eigentlich mit dem Kollegen Kevin Körner von den Digital Humanities überhaupt auch mal fachlich zusammengekommen sind. Wir hatten auch vor jetzt schon zweieinhalb Jahren bei der Volkswagen Stiftung ein größeres Projekt eingeworben, das Projekt heißt Graveler Copter, wo es darum geht, dass wir eine App entwickeln wollen, also ein Spiel für Smartphones, wo wir auch einen Teil der Altertumswissenschaft, ganz genau das antike Geld und das Geld des mittelalterlichen islamischen Raums, einer breiten, jungen Öffentlichkeit vermitteln wollen. Also da gibt es heutzutage schon ganz tolle Möglichkeiten und diese Ausstellung ist eine dieser vielfältigen Möglichkeiten, die uns die Wissenschaft oder die Technik eigentlich bietet. Und insofern war es toll, dass wir da alle zusammengekommen sind und ich glaube an einem Strang ziehen konnten und uns experimentell mal austoben konnten.
Wir hatten es ja auch gerade schon im Lied, sage ich mal, Wind of Change. Wie würden Sie da aktuell die Lage einschätzen, gerade auch für Museen und auch eben für solche wissenschaftlichen Bereiche, wie wichtig da eben Digitalisierung aktuell ist oder auch wird?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiges neues Feld, das man beackern muss. Und leider ist natürlich mit der Pandemie uns da ein Strich durch die Rechnung gemacht worden, denn es ist natürlich rein in der praktischen Umsetzung etwas schwieriger geworden aufgrund der diversen Maßnahmen, das Hygienekonzept und so weiter, denn Sie können sich vorstellen, Frau Erbrill am Kopf setzen und diese Handgeräte, das muss alles desinfiziert werden. So. Aber trotz alledem, glaube ich, sind wir da am richtigen Weg und ich glaube auch das Museum ist sehr froh, dass wir hier diese neuen Möglichkeiten zur Verfügung stellen können und da sind wir auch dieser Zusammenarbeit nicht mit der Firma Improvive und auch der Stiftung sehr dankbar, dass man da auch die Perspektive sieht, die man damit eröffnen kann.
Und wie wurden dann die Inhalte für die Ausstellung genau erarbeitet?
Also erarbeitet wurden sie, der Herr Kremnitschek hat dankenswerterweise schon zuvor eine Art Buch oder eine Handhabe erarbeitet gehabt. Das heißt, wir Studierenden mussten jetzt nicht jedes einzelne Kontaniat selber bestimmen und datieren, sondern wir hatten schon die Auswahl und haben dann im Endeffekt eben da unsere Lieblingskontaniate oder das, was zu unserem Thema gepasst hat, aussuchen können und haben das dann so in die Ausstellung reingebaut und haben versucht, dann das so hinzubekommen, dass das für gerade BesucherInnen im Museum erreichbar ist und nachvollziehbar.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn man die quasi die Infos hat, wie wird das Ganze dann umgesetzt, dass man das in einer VR-Brille sieht?
Ja, das ist eine Frage, die habe ich mir vorher auch gestellt. Und zwar hat die Firma die Kontaniate bereits digitalisiert gehabt, also praktisch eingescannt, glaube ich, so hat es funktioniert. Und wir konnten dann in einem Raum, der neben dem tatsächlichen Ausstellungsraum innerhalb der VR-Welt gewesen ist, die rausholen. Und da gab es dann auch zum Beispiel Texttafeln oder Aufsteller oder Wände. Und dann hat es funktioniert im Prinzip wie in einer echten Ausstellung, nur halt, dass alles digital war.
Genau, wenn ich da noch ganz kurz einhaken darf. Im Endeffekt, die Kontoniaten, die da zur Verfügung gestellt worden sind, das waren hochauflösende Fotografien gewesen, die von Herrn Kremnitschek angefertigt worden sind, beziehungsweise von einem seiner Mitarbeiter, denke ich mal. Und ursprünglich hatten wir natürlich die Hoffnung gehabt, dass wir richtige 3D-Modelle von den Münzen erstellen können. Allerdings ist das ein bisschen aufwendiger, weil die so klein und so glänzend sind und da funktioniert die gängige Technik der Fotogrammetrie nicht, dass man die so richtig schön fotografieren kann und dann automatisch ein 3D-Modell rausrechnen kann. Und deshalb haben wir einen kleinen Trick gewählt. Wir haben im Endeffekt einen sehr flachen Zylinder in der 3D-Welt erstellt und haben einfach diese Fotografien da drauf gezogen. Das heißt, das wirkt jetzt für den Betrachter wie ein tatsächliches 3D-Objekt, ist aber technisch gesehen keins, sondern es ist tatsächlich einfach so ein flacher Zylinder, wo zwei Fotos auf der Seite drauf sind. Aber für denjenigen, der sich im Museum anschauen wird, ich glaube, der wird keinen Unterschied erkennen.
Vielleicht sollte man auch noch aus der Musealpräsentationsperspektive heraus erwähnen, dass also die Ausstellung, die Gestaltung von Ausstellungen und die Präsentation von Münzen, das ist ein grundsätzliches Dilemma, denn Münzen sind Flachware. Und ich glaube, jeder von uns, der schon mal ein Museum besucht hat, der weiß, wenn man vor so einer Vitrine steht, wo Flachware drinnen liegt, man muss erstens mal ganz nah ran an die Vitrine, bis man mit der Nase auf der Glasscheibe klebt. Dann sind diese Stücke oft sehr klein. Man würde gerne ein Vergrößerungsglas haben oder das Ding in die Hand nehmen und richtig nah heranzoomen und sehen, wie das aussieht. Das kann man alles nicht. Aber in unserer VR-Welt können wir das. Wir können tatsächlich jetzt, oder die Besucherinnen und Besucher können das, sie können virtuell durch diese Ausstellung gehen. Sie können von den Avataren sich leiten lassen und Informationen zu den Objekten bekommen. Und sie können dann wirklich zu einem Podest gehen, wo so ein Kontorniat liegt und mit ihrer virtuellen Hand dieses Stück nehmen, ganz nah herannehmen und auch zoomen, heranzoomen, größer machen, Details daran sehen. Also das ist auch dieser ganz tolle zusätzliche Aspekt, den wir damit erzielen können, dass man eben nicht mehr so vor einer Vitrine steht und sagt, oh, nach drei Objekten irgendwann ist die Langeweile da oder man wird müde, sondern man kann da wirklich mit diesen Dingen spielen, man kann sie wieder zurücklegen oder auch woanders hinlegen oder am Boden legen oder irgendwo herumwerfen. Also da ist wirklich der Kreativität der Besuchenden ist keine Grenze gesetzt.
Vielleicht passend dazu möchten Sie ihr einfach mal ein bisschen erklären, wenn ich jetzt als Besucherin diese Brille aufziehe, was erwartet mich dann? Wie wird das aussehen? Was tue ich?
Also im Endeffekt, wenn man ins Museum kommt, haben wir heute schon aufgebaut gehabt, die Station, wo es im Prinzip stattfinden wird. Man zieht diese VR-Brille an, bekommt dann zwei Controller in die Hand. Sind im Prinzip jetzt nicht so Handschuh-Controller, sondern noch so mit einem Klick-Interface. Und wenn ich in dem Museum drin bin, dann ist tatsächlich um mich eine eigene virtuelle Welt. Die ist farbig comic-stilhaft angelegt, damit es halt nicht zu real wird, weil wenn es zu real wird, dann schafft die Brille das wieder nicht mit dem Rendering. Und dann haben wir das ganz große Problem, dass die dann flackern würde und dann würde jeder motion sick werden. Und das wäre dann, glaube ich, nicht sehr gut für den Boden des Museums. Weil
also genau wie es Frau Rost erging am Anfang.
Genau. Also und wenn man im Prinzip in diesem Museum drinsteht, dann ist das tatsächlich so wie ein weiß-rot getünchter Raum um mich drumherum und da drin stehen verschiedene Emporen, auf denen jetzt die Kontorniaten angeordnet sind. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, ist jede Ausstellung so konzipiert, dass sie im Endeffekt in drei Bereiche aufgeteilt ist und jeder Bereich umfasst ein gewisses Themenspektrum, als beispielsweise jetzt der Circus Maximus. Und im Endeffekt steht dort erstmal eine große Tafel mit grundlegenden Informationen, wobei wir gesagt haben, wir wollen das Schriftliche so weit runterdrücken, wie es nur geht, also maximal auf Twitter-Länge, damit man im Endeffekt dort wirklich nicht in die Versuchung kommt, viel Text in der VR lesen zu müssen, weil das einfach sehr anstrengend ist. Sondern wir haben im Endeffekt wirklich in erster Linie die Kontorniaten dort stehen, die kann man sich anschauen und es gibt dann in jeder Ausstellung eine gewisse Anzahl an Avataren, ich glaube so zwischen 2 und 3, die im Endeffekt so ein Grundverständnis vermitteln sollen. Und zusätzlich gibt es dann noch Audioguides, die im Endeffekt auch angedrückt werden können, damit man im Endeffekt auch zu den Kontorniaten, die ich mir jetzt anschaue, die Hintergrundinformationen habe. Und im Endeffekt, ich selbst bin tatsächlich auch eine Person, die da drin ist, also sozusagen ich habe auch einen Avatar, das heißt, ich sehe rechts und links meine Hände, die ich vor mir hin und her wedeln kann und schon weiß ich, dass ich da bin. Es gibt auch die Möglichkeit, diesen Avatar anzupassen, wenn man das möchte. Also die Firma hat da ein paar Figuren bereitgestellt. Das ist immer sehr schön, da kann man sich im Spiegel anschauen. Ist dann immer mal ganz nett, wenn man vielleicht auch das andere Geschlecht wählt. Man kann die Größe ein bisschen einstellen, einfach auch so, damit man nicht, wenn man jetzt eine sehr große Person ist, aber von der Figur her sehr unten am Boden ist, dann ist das natürlich auch ein bisschen verwirrend, wenn man sonst immer so wie ich, also ich bin relativ groß, ich gucke meistens von oben nach unten. Und wenn ich jetzt aber in der virtuellen Welt sehr, sehr klein dargestellt bin, dann müsste ich mich ja immer nach oben gucken. Und das wäre jetzt ungewohnt meinem normalen menschlichen Empfinden gegenüber. Und das ist im Endeffekt so das, was einen da erwartet. Also
Und es gibt ja auch noch, also du meintest ja vorhin, es gibt nicht nur die VR-Brille, sondern auch noch eine quasi eine andere Ausstellung oder einen anderen Ausstellungsbereich. Oder? Okay.
Es gibt zwei Ausstellungen innerhalb des VR-Bereichs. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich glaube, in dem Museum sind auch einige Kontaniaten ausgestellt, aber in dem Fall geht es jetzt tatsächlich darum, dass man eine VR-Brille hat und sich aussuchen kann, in welche der beiden Ausstellungen man gerne gehen möchte.
Genau, also diese Kontoniaten sind tatsächlich, also nicht alle, einige sind tatsächlich auch in Vitrinen im Museum ausgestellt, können also auch parallel dann zur virtuellen Ausstellung, zu dieser virtuellen Installation dann auch dann vorher oder nachher dann auch angesehen werden. Die Ausstellung selber ist im Grunde ein abgeschirmter Bereich, also man kommt dann ins Museum hinein. Also übrigens, weiß nicht, ob das jetzt schon erwähnt wurde, die Ausstellung findet auf Schloss Hohentübingen im Museum Alte Kulturen statt, von 15.10. bis zum 28. November. Und wenn man dann in das Museum kommt, im ersten Stock, ist direkt oberhalb der Kasse ein Bereich abgeschirmt, wo man eine VR-Station hat, die wir heute eben, wie das Kollege Körner schon sagte, heute aufgebaut haben. Und dort kann man dann eben die Controller sich nehmen, die Brille aufsetzen und unter dann Begleitung und Betreuung von einer Hilfskraft, die wir auch für diese Zeit oder die Dauer der Ausstellung dann anstellen konnten, eben dann selber auch sich selber in diese virtuelle Welt begeben und alles Mögliche mit diesen Kontoniaten dann machen.
Möchten Sie, wir haben jetzt ganz viel über Kontoniate und Münzen und alte Kulturen gehört, möchten Sie vielleicht einmal ganz kurz grob erklären, was ist Numismatik? Ich glaube, das ist ein Begriff, ich glaube, den kennen viele nicht.
Also Numismatik ist ganz einfach zu erklären eigentlich. Das ist die Wissenschaft von Münze und Geld, hauptsächlich oder in meinem Fall eben Münze und Geld in der Antike, also in griechisch-römischer Zeit. Und dieser Schwerpunkt umfasst eben auch diese münzähnlichen Objekte, wobei hier natürlich die Trennlinie zwischen jetzt wirklich münzähnlichen oder münzlichen Objekten ist fließend und ja, das nehmen wir einfach mal mit.
Und wenn wir gerade schon bei Numismatik an sich sind, wie weit ist denn da der Forschungsstand?
Jetzt zu diesen Kontoniaten im Speziellen oder insgesamt?
Sowohl als auch, Sie können gerne beides erläutern.
Uff, da könnte ich jetzt lange reden. Also zumindest für die Kontoniaten, wie ich schon angedeutet hatte, eben ist die einheitliche Meinung der Forschung, dass diese Objekte eben als Amulette oder Glücksbringer, so wie unsere Glücksschweinchen oder Rauchfangkehrer, die man sich zu Neujahr vielleicht schenkt, dienen. Lange Zeit dachte man, diese Objekte sind vielleicht Eintrittsmarken für Zirkusspiele, weil eben sehr stark auf die Welt der Zirkusspiele und Wagenrennen abgehoben wird auf den Bildern. Das hat man aber dann doch in letzterer Zeit verworfen. Und auch als Spielsteine hat man lange Zeit gedacht, hätten diese Objekte gedient, weil sie eben diesen aufgehämmerten Rand haben, so wie unsere Mühlesteine etwa oder Backgammon oder so. Also dass man das als Spielsteine verwendet hätte, aber auch da ist man eigentlich davon abgekommen. Also mit einem Wort ganz interessante Objekte und die man sich auf jeden Fall in der virtuellen Welt mal ansehen sollte und in die Hand nehmen sollte.
Die Ausstellung ist jetzt im Rahmen von einem Seminar an der Uni entstanden. Wie war das Seminar? Wie war das aufgebaut? Das war dann auch wahrscheinlich alles innerhalb von einem Semester, oder?
Genau, es war ein Semester. Wir waren 5 Teilnehmende, 2 aus der klassischen Archäologie und 3 von den Digital Humanities. Wir haben die Veranstaltung als Blog-Seminare gehabt, beziehungsweise haben wir real gar nicht so viel Zeit wirklich mit den Dozenten verbracht. Also sie haben uns gut begleitet natürlich und standen immer mit Rat und Tat uns zur Seite. Aber die reine Ausstellungserarbeitung und das Bauen der Ausstellung haben wir verhältnismäßig selbstständig gemacht, eben aufgeteilt in die 2 Gruppen und haben da schon relativ viel Zeit reingesteckt, haben ganz viel erstmal natürlich an Hintergrundsachen erarbeitet, die Ausstellung versucht, auf ein Blatt Papier zu entwerfen. Und dann sind wir in die VR-Welt reingegangen und haben uns dann ausgesucht, was wir gerne für Aufsteller haben möchten zum Beispiel, und haben angefangen zu bauen und haben dann zum Teil nochmal alles abgebaut und haben es nochmal von vorne angefangen, weil es irgendwie nicht gepasst hat. Und genau, so hat sich das dann im Laufe des Semesters ganz gut erarbeiten lassen und erarbeiten lassen.
Und das Schöne ist, in der virtuellen Welt kann man die Vitrinen schnell mal auf- und abbauen und nicht wie in der realen Welt, wo man dann diese schweren Dinger schleppen muss, sondern das geht ganz schnell.
Ja, absolut.
Ja, und ein schöner Aspekt, glaube ich, war ja auch für die Lehrveranstaltung, dass von Anfang an bereits klar war, dass am Ende als Ziel der Veranstaltung eine Ausstellung stehen soll. Und das, glaube ich, war auch eine ganz große Motivation.
Ja, das ist etwas, wo man ja ganz häufig in der Uni doch ein bisschen ans Zweifeln gerät, so wofür mache ich das eigentlich, also für die eine Hausarbeit am Ende des Semesters, und jetzt in der Ausstellung sich ja ein Stück weit ja auch schon fast verewigt zu haben, ist schon ein schönes Gefühl, und das ist auch total nett, einfach während des Studiums mal solche Sachen auch zu erarbeiten und sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur im Theoretischen, sondern ganz real im Praktischen.
Wird es da auch über die Ausstellung hinaus dann quasi noch irgendwas Manifestiertes von dem Projekt geben?
Ja, wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass wir ja gefördert worden sind von der Dr. Eberle Stiftung, und das war in dieser OER-Ausschreibung gewesen. Das heißt, wir werden jetzt diese Ausstellungen, die entstanden sind, so aufarbeiten, dass man die auch als Open Source im Endeffekt verwenden kann. Setzt natürlich voraus, dass man sich von der Firma Improvive dieses Museum Lab kauft, damit man sie nutzen kann. Aber im Endeffekt die Ausstellungsdaten selbst, die werden wir auf jeden Fall nochmal aufzeichnen, also indem wir einfach einen Screencast machen. Und diese Aufzeichnung davon wird auf jeden Fall in diesem Open Education Research Portal, glaube ich, veröffentlicht werden. Und dadurch steht es natürlich anderen Lehrenden deutschlandweit zur Verfügung, dass sie da mal nachgucken können, was wir gemacht haben. Und dass sie dann eventuell auch was in die Richtung anbieten möchten.
Und zusätzlich, das hat sich erst heute auch ergeben, steht auch im Raum die Überlegung, und da sind wir gerade in den ersten Verhandlungsschritten, dass auch diese Ausstellung dann, nachdem sie am 28. November in Tübingen endet, dann noch bis zum Ende des Jahres vielleicht als Wanderausstellung noch an einen anderen Standort kommt. Also auch das, glaube ich, ist noch ein netter zusätzlicher Nebeneffekt.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht mal auch zu, was heißt nicht ganz so schönen Sachen, aber gab es auch in dem ganzen Prozess des Projekts auch mal Schwierigkeiten, die vielleicht aufgekommen sind, vielleicht gerade weil ja auch die Arbeit mit solchen neuen Technologien ja auch oft nicht ganz so einfach ist, man sich da erstmal reinfinden muss. Gab es da irgendwelche Anfangsschwierigkeiten oder Probleme?
Ja, also die Anwendung, die wir verwendet haben, die hat noch ein paar Kinderkrankheiten gehabt. Ein schönes Beispiel ist, dass der Reset-Button keine Bestätigung hat. Also sprich, es gab leider einmal den Fall, dass die Ausstellung erstellt worden ist und der Student, der das dann machen, der es speichern wollte, also sozusagen in der gleichen Bewegung auf den Reset-Button und auf den Speicher-Button gekommen ist, und dann hat er halt eine leere Ausstellung gespeichert. Das war, ich glaube, etwas frustrierend gewesen für die Leute. Ansonsten sind so ein paar Sachen, also so wie ich es mitbekommen habe, war es die Skalierung gewesen, die ein bisschen Frustration hervorgerufen hat, dass man versucht hat, die gleichen Objekte auf eine gleiche Skalierung hochzusetzen, und das aber ein sehr gleitender Prozess ist. Also sozusagen, da gibt es jetzt nicht irgendwie wie bei Word oder sonstigen Programmen einen Raster, an dem sich die Skalierung anpasst, sondern das ist im Endeffekt, je länger ich auf den Knopf drücke, umso größer wird es, und dann musste man halt irgendwie so versuchen, ein bisschen sekundenbasiert wahrscheinlich drauf zu drücken, dass die Objekte gleich groß sind. Ansonsten waren die Avatare noch sehr viel Arbeit gewesen. Da musste die Firma noch mal ein bisschen was nacharbeiten, denn wir hatten, also wir wollten nicht überall Avatare hinstellen in der Ausstellung, damit sie nicht überfrachtet wird. Und da war es im Endeffekt so, dass unsere Lösung gewesen ist, dass wir einfach diesen Play-Button von den Avataren an das Exponat drankleben und den Avatar in einen nicht sichtbaren Bereich von dem Museum verstecken, also die tatsächliche Figur, die da was erzählen würde. Und das hat aber von Haus aus nicht funktioniert, sondern das war im Endeffekt, sobald ich den Avatar verschoben habe, hat sich auch der Play-Button verschoben, weil der in Abhängigkeit von der Position des Avatars gespeichert worden war. Und ich glaube, das war aber auch für die Firma ein sehr gutes Feedback von uns, weil das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das andere Einrichtungen auch gerne mal machen möchten. Und das war im Endeffekt so diese schöne iterative Arbeit, die man da macht. Also sprich, man zeigt Interesse, man möchte etwas machen, sieht, es funktioniert nicht so, wie man es machen möchte, gibt das an die Entwicklerfirma zurück. Die entwickelt das für uns, gibt uns wieder die Rückmeldung, dass es jetzt getestet werden kann. Und am Schluss haben wir es dann hinbekommen, so wie wir es gerne haben wollten.
Also. Vielleicht auch nochmal aus anderer Perspektive.
Ja, also das, was der Kevin gerade schon gesagt hat, also dass das manchmal passiert ist, dass man aus Versehen anstelle von Speichern den Raum einfach neu geladen hat, das war wirklich frustrierend und das ist ein paar Mal passiert und dann haben wir wirklich angefangen, ganz kleinschrittig irgendwie jedes kleine bisschen zu speichern, damit, wenn das mal passiert, nicht alles kaputt und weg ist, sondern nur ein Teil. Das mit den Avataren und dem Verstecken außerhalb des Raums war im Endeffekt total witzig und hat Spaß gemacht, weil wir demnach die Avatare auch ganz komische Sachen machen lassen konnten und irgendwie tanzen und hüpfen und ich weiß nicht was. Und ich hoffe, dass auch kein Besucher und keine Besucherin aus Versehen sich aus dem Raum begeben wird, weil ich das schon ja ein wenig irritierend sein könnte. Nee, aber also was gut funktioniert hat, ist eben, wenn wir unser Feedback oder wenn wir Probleme weitergegeben haben, halt an die Dozenten, dass das dann eben auch weitergegeben worden ist und dann auch relativ schnell behoben worden ist. Das hat schon gut funktioniert. Und dadurch, dass wir halt auch so unsicher waren, gerade am Anfang mit der Technik, hat das dann auch, also war das auch nicht so schlimm, weil es hat auch so an einigen Stellen am Anfang nicht gut funktioniert, da war das dann kein Problem mehr.
Also vielleicht, da war, glaube ich, ich weiß nicht, in eurer Gruppe war oder in der anderen, wo ein Avatar hinter eine Trennwand gerutscht ist und dann sind dann irgendwie so wie in einem Spukfilm nur die Arme so durch die Wand durch und Also auch ein Lernprozess.
Ja.
Und gibt es schon irgendwie weitere Planungen, nochmal mit dieser Software zu arbeiten und andere Ausstellungen vielleicht damit auch zu konzipieren?
Da müssten wir halt ein bisschen schauen. Das Ganze ist ja eine Finanzierungsfrage, also die sind nicht ganz preiswert, also zumindest für unsere Einrichtungen. Kultureinrichtungen in Deutschland haben ja prinzipiell immer das Problem, dass sie leider unterfinanziert sind und man da eigentlich immer auf irgendwelche Ausschreibungen hoffen muss, die es da gibt. Momentan haben wir noch keine Ausschreibung gesehen oder wir haben uns auch auf keine Ausschreibung beworben. Das heißt, jetzt zumindest im Wintersemester wird es nichts nochmal dazu geben und im Sommersemester würde darauf ankommen, ob wir irgendwo nochmal eine Finanzierung finden. Denn, also ich meine, so eine Jahreslizenz hat jetzt circa 5.000 Euro gekostet gehabt. Das ist halt auch Geld, das erstmal irgendwo herkommen muss. Und ich meine, fürs Studentische war es, glaube ich, ein sehr schönes Projekt gewesen. Einfach, wenn man auch vorher noch nicht die Erfahrung mit Virtual Reality gehabt hat. Da war das einfach wirklich, in der ersten Sitzung hat man einfach so den Leuten angesehen, so diese ersten 20 Minuten in der Virtual Reality, das war einfach so ein Flashing-Event gewesen. Man hat das noch nicht gehabt. Und man sieht es einfach mal, wie hat es ein Masterarbeitsstudent von mir mal gesagt gehabt, er musste immer das Fenster zumachen, weil er in der Virtual Reality gearbeitet hatte und er wäre fast aus dem Fenster rausgefallen. Weil das einfach, man ist so da drin, man weiß nicht mehr, was um einen drumherum ist. Ich bin mir sicher, ihr habt auch so dieses öfters mal vor den Tisch laufen gehabt oder sowas. Also das ist tatsächlich so, man verlässt die echte Welt ein bisschen. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das durchaus was ist, was Leute interessiert, was wir halt gerne machen würden. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir da Finanzierung bekommen.
Hat da auch die Universität da mitgeholfen oder mitfinanziert oder war das rein der Sponsor?
Also im Endeffekt, wir haben die ganze Hardware bereitgestellt bekommen von der Einrichtung. Also es gibt an der Universität Tübingen gibt es auch die Dr. Eberle, jetzt nicht Stiftung, jetzt komme ich gerade nicht auf die Einrichtung. Im Prinzip, es gibt diese Einrichtung, die macht Lehre, finanziert über diese Stiftung und die hat im Endeffekt die ganze Hardware gekauft gehabt, also die Virtual Reality Brillen, die wir verwendet haben und was wir im Prinzip alles dafür gebraucht haben, den Rechner und so weiter. Die mussten wir jetzt nicht selber finanzieren. Das ist dann sozusagen aus dem Uni-Budget, wenn wir es so sehen wollen, an uns übergeben worden für die Zeit.
Jetzt muss ich aber doch auch mal fragen, was passiert, wenn ein Besucher oder eine Besucherin eine Münze versteckt?
Der Raum wird immer beim Beginn der Ausstellung, also wenn ein Besucher in die Ausstellung reingeht, neu geladen. Das heißt, es besteht durchaus auch die Möglichkeit, wenn man eigentlich keine Lust darauf hat, was über die tatsächliche Geschichte zu lernen, auch einfach nur den Raum komplett umzugestalten und alles rumzuschmeißen oder riesig zu machen oder ganz klein zu machen. Das sollte natürlich nicht passieren, weil es sollte schon auch eine Wissensvermittlung stattfinden, aber es wird immer neu geladen. Das heißt, es kann auch, es können auch alle Münzen, alle Kontaniaten versteckt werden und das wäre nicht schlimm.
Aber gerade das ist ja das Schöne, dass man eben hier sich, wie ich schon vorhin sagte, kreativ austoben kann tatsächlich, dass man wirklich Dinge machen kann, die man sonst im Museum eigentlich nicht machen kann. Und auch wenn vielleicht jetzt Wissen nicht vermittelt wurde, aber es hat dann doch zumindest seinen Zweck auch erfüllt, dass dann zumindest jemand sagen kann, oder wir können sagen, da haben sich mal Leute mit Kontoniaten beschäftigt. Ich glaube, es gibt sonst keine andere Möglichkeit in einer Ausstellung, dass man das so sagen kann.
Wie hat sich da auch der ganze Vorgang von der Ausstellung auch zu einer, sag ich mal, traditionell klassischen Ausstellung mit Vitrinen, wie war da der Unterschied?
Also prinzipiell sieht der Raum eigentlich aus wie ein normaler Ausstellungsraum. Das Einzige, was eben ist, dass wir die einzelnen Kontaniate praktisch mehrfach ausstellen konnten. Also das heißt, wir konnten einmal die Vorderseite, die Rückseite an eine Wand anbringen und dann nochmal aufstellen. Aber ansonsten ist es sehr, sehr ähnlich. Nur die Möglichkeit, das anfassen zu können, ist halt in einem normalen Museum, in einer normalen Ausstellung nicht möglich. Und das ist definitiv auch einfach ein Vorteil, weil man kann, wie der Herr Kimnicek das ja vorhin auch schon gesagt hat, sich die einzelnen Stücke einfach viel, viel genauer anschauen und versuchen auch, das, was da abgebildet ist, selber zu erkennen, weil das ist ja auch nicht immer unbedingt möglich für den normalen Betrachter oder die Betrachterin.
Wir wollen ja dann auch noch parallel zu dieser Ausstellung, wollen wir auch noch mit dieser Hilfskraft, die angestellt ist, um dann auch eben die Hardware den Besuchenden auf den Kopf zu setzen und die Hand zu geben, wollen wir auch noch diese Hilfskraft dann dafür einsetzen, dass wir einen Fragebogen auch noch dann allen Usern dann mit an die Hand geben, um auch für uns ein Feedback zu bekommen. Was ist jetzt eigentlich das Tolle daran? Ist jetzt das Tolle daran, dass man eben, wie schon gesagt, diese Objekte in die Hand nehmen kann, heranzoomen kann, von allen möglichen Seiten und Winkeln betrachten, damit herumspielen, oder ist es die fachliche Vermittlung, die so spannend neu ist? Also da sind wir selber auch schon drauf gespannt, was das Feedback dann sein wird, und das werden wir dann auch auf jeden Fall dann auswerten und für potenzielle weitere Projekte dann berücksichtigen. Also noch ein Termin eigentlich, der notwendig wäre, um hierher zu kommen und darüber zu reden.
Und wie viele Leute können eigentlich gleichzeitig in die Ausstellung? Also wie viele Kapazitäten gibt es da?
Puh, da müsste ich lügen. Ich wüsste gar nicht, was das aktuelle Hygienekonzept der Universität eigentlich vorsieht. Kann man aber auf der Website vom MOT, also Museum der Universität Tübingen, MOT, Alte Kulturen, online alles sehen. Aktuell gibt es, soweit mir bekannt ist, keine grundlegenden Einschränkungen. Also man sieht immer die Besuchermassen auch eigentlich das Museum besuchen. Vielleicht auch nur an dieser Stelle auch noch gleich, also wenn man einen Museumsbesuch plant, es findet übrigens am Samstag, den 16., findet auch eine Ausstellungseröffnung statt oder eine wissenschaftliche Veranstaltung. Herr Harms, der langjährige Kurator der Ethnologie, wird verabschiedet, und da wird es auch ein physisch echtes Objekt aus der Südsee geben, das auch ausgestellt wird. Also man sieht bei uns am Schloss oben im Museum, da findet ständig irgendwas statt, aber jetzt einmal bis 28. November sind, glaube ich, die Kontoniaten an erster Stelle.
Aber wahrscheinlich können immer nur so viele quasi rein, wie es halt VR-Brillen dann gibt.
Ich glaube, es gibt tatsächlich nur eine VR-Brille. Das heißt, es kann immer eine Person in den Raum gehen und dann muss man sich abwechseln.
Wobei aber nach 10 Minuten etwa, glaube ich, hat man den Raum und die Objekte ergründet, und in 10 Minuten hat man sicher auch den ganzen Raum, wenn man möchte, in ein totales Chaos gestürzt, alle Objekte links und rechts geworfen. Also da geht sich dann schon einiges aus.
Wobei man ja 2x10 Minuten einplanen muss. Genau. Das sind ja 2 Ausstellungen.
Und wir haben zusätzlich noch dazu einen Beamer mit angebracht, sodass Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in die VR rein möchten, weil sie vielleicht Angst haben oder weil sie halt diese Motion Sickness haben, dass sie halt zumindest was sehen am Beamer, dass eine Person es spielt und die anderen sehen auch, was da drin vor sich geht.
Das ist ja auch ein lustiger Nebeneffekt, wenn man dann die Leute sieht, die die Brille und diese Handsets haben und herumhantieren und dann steht man daneben und schaut ihnen zu. Also das ist sehr amüsant.
Vielleicht noch mal ganz kurz zum Seminar selbst. Ihr wart ja quasi zwei ganz komplett verschiedene Fachbereiche, mehr oder weniger. Gegensätzlicher kann es wahrscheinlich eigentlich gar nicht sein. Wie war da die Zusammenarbeit? War das erstmal, ich weiß nicht, man ist ja auf einem ganz anderen, man kommt ja von einem ganz anderen Fach. War das da, gab es da Schwierigkeiten oder wie war da dann die Zusammenarbeit mit den Masterleuten von Digital Humanities?
Es war ganz spannend. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe vorher nicht gewusst, dass es die Digital Humanities überhaupt gibt. Aber wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Wir waren dann auch tatsächlich nach dem ersten Seminar, nach der ersten Sitzung sogar noch Mittagessen alle zusammen, um uns ein bisschen auszutauschen. Aber man muss auch sagen, dass sich im Endeffekt die Digital Humanities Leute für die eine Ausstellung entschieden haben und die klassischen Archäologie-Leute dann für die andere. Das heißt, da war dann schon eine Trennung da. Aber im Endeffekt ist es schon so gewesen, dass wir uns gut verstanden haben. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe zusammen und haben uns da immer connected und haben uns dann immer über den neuesten Stand informiert. Und wir haben dann auch zum Schluss, als wir unsere Ausstellung fertig hatten, mal in die andere Ausstellung reingeschaut, einfach weil wir das spannend fanden und wissen wollten, was die anderen so gemacht haben. Genau.
Vielleicht, wenn ich an der Stelle noch kurz einhaken darf, die Digital Humanities in Tübingen sind jetzt kein eigener Studiengang, also das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, sondern das ist eine Vertiefungsrichtung im Masterstudiengang bei verschiedenen Studiengängen, die jetzt an der Philosophischen Fakultät angeboten werden. Beispielsweise halt die Archäologie, die Germanistik, die Anglistik und die Geschichtswissenschaften sind so die Leute, die wir jetzt am meisten gesehen haben bei uns in den letzten Jahren. Es gibt es auch erst seit 2017 in Tübingen und hier ist man gezielt nicht den Weg gegangen, dass man sagt, man macht einen eigenen Studiengang Digital Humanities, weil die Digital Humanities im Endeffekt, der Name sagt es ja schon, ist im Endeffekt so ein Begriff, der kann in allen Geisteswissenschaften gebraucht werden. Aber wir haben komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Also jetzt ein Germanist, der interessiert sich vielleicht jetzt nicht unbedingt für Virtual Reality, sondern der interessiert sich dafür, wie kann ich meine Texte unter Einsatz von XML ordentlich aufbauen? Wie kann ich eine Datenbank nutzen, um irgendwelche Informationen sauber aufzubauen? Auf der anderen Seite die Archäologie, die interessiert sich vielleicht mehr darüber, wie kann ich mit Drohnen Luftbilder machen, damit ich dann irgendwie in meiner Ausgrabungsstätte noch weiß, wo ich was gefunden habe. Oder wie kann ich einen kleinen Roboter in eine Pyramide reinschicken, damit ich mich nicht vergifte dort. Das ist im Endeffekt sehr, sehr unterschiedlich. Und wir versuchen hier in Tübingen im Endeffekt so einen Satz zu bauen, dass wir im Endeffekt am Anfang ein gemeinsames Kursportfolio haben, wo alle Leute grundlegend lernen, sowas wie funktioniert das Internet, wie kann ich Webpublikationen machen, weil das einfach so in allen Bereichen was von Interesse ist. Und dann im zweiten Semester im Endeffekt, wir versuchen für die einzelnen Fachbereiche spezifisch zusammengestellte Lehrangebote zu bieten. Und da haben wir jetzt beispielsweise hier für uns auch festgestellt, dass sehr viele Fachbereiche sich für den Bereich Serious Gaming interessieren. Das ist im Endeffekt so unser Steckenpferd oder mein Steckenpferd jetzt gerade hier in den Digital Humanities in Tübingen. Und das kommt auch einfach sehr gut an, muss man einfach sagen, weil es halt ein schönes, modernes Publikationsmedium ist. Und dann, was im Endeffekt der krönende Abschluss im Endeffekt hier in Tübingen ist, das ist, dass jeder Studierende, der jetzt diese Vertiefung gewählt hat, am Schluss ein Abschlussprojekt macht, wo er im Endeffekt schon zeigen kann, er kann praktisch was machen, was in seinem Fach auch angesiedelt ist. Also der Germanist oder die Germanistin kann jetzt natürlich da eine Datenbank aufbauen. Oder aber der Archäologe, die Archäologin kann jetzt beispielsweise so eine virtuelle Ausstellung erstellen. Und das ist im Endeffekt was jetzt speziell hier in Tübingen nur so gemacht wird. Und da muss man einfach sagen, das ist was, wo ich jetzt hoffe, dass das den Studierenden auch so gefallen hat.
Aus welchen Bereichen kamen dann jetzt die drei, die von dir quasi von Digital Humanities kamen?
Aus der germanistischen Linguistik und aus der Anglistik.
Und vielleicht gerade noch mal zu dem Masterprofil, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Profil, das einfach viele nicht kennen. Ich wusste auch nicht, dass es das gibt und ich komme ja auch mehr oder weniger aus dem Fachbereich. Ich mache dann quasi als Masterstudierende mein Fach und kann dann zusätzlich dazu Veranstaltungen im digitalen Bereich belegen.
Nein, also im Endeffekt gibt es 13 Studiengänge, die sich entschieden haben, dieses Masterprofil aufzunehmen in ihr Curriculum. Und bei denen ist es so, die haben 30 ECTS in den 4 Semestern Masterstudium freigeräumt, damit man dort Kurse aus den Digital Humanities belegen kann. Da müsste man jetzt selber in die einzelnen Studienordnungen reingucken. Im Endeffekt ist das schon so konzipiert, dass jemand, der jetzt anfängt mit dem Masterstudium hier in Tübingen und der weiß, es gibt die Digital Humanities und das sollten eigentlich die Studienberatungen auch wissen, dass es die gibt und auch weiter kommunizieren, dann ist es im Endeffekt für die Leute problemlos möglich, weil das ist schon von deren Studienordnung so vorgegeben, dass sie bei uns das alles mitbelegen können. Und der einzige Schritt, den sie gehen müssen, ist, in unsere ersten Veranstaltungen zu kommen und irgendwie mal so kurz zu winken und sagen, hallo, ich bin Germanistin XY und ich möchte das jetzt gern machen. Und dann haben wir auch schon mehrere Leute gehabt, die haben sich erstmal reingesetzt, haben mal geguckt gehabt, ist das was für sie, interessiert sie das? Und dann haben sie vielleicht gemerkt gehabt, nee, sie wollen jetzt doch lieber ihren fachlichen Fokus mehr in ihr Hauptfach legen und die Digital Humanities haben sie jetzt mal so einen Kurs oder zwei Kurse gehört gehabt und den konnten sie jetzt aber auch normal einrechnen in ihren Hauptstudiengang. Und aber wenn sie sozusagen diese 30 ECTS bei uns gemacht haben, dann kriegen sie am Schluss noch ein Zertifikat ausgestellt, wo halt draufsteht, okay, sie haben tatsächlich Archäologie studiert und mit Vertiefungsrichtung Digital Humanities.
Was wäre da so ein Seminarbeispiel in dem Bereich?
Ein Seminarbeispiel, also wir sind meistens ein sehr praxisorientiertes Kursangebot. Beispielsweise halte ich jetzt dieses Wintersemester wieder einen Kurs Godot, Computerspiele leicht gemacht, wo es tatsächlich darum geht, dass ich den Studierenden beibringe, wie man Computerspiele programmiert. Also es geht mir jetzt um die technische Entwicklung und am Schluss einen kleinen Ausblick bringe dazu, was sind denn eigentlich Serious Games? Also Spiele, die nicht den Freuden- oder den Entertainment-Gedanken im Vordergrund haben, sondern die die Wissensvermittlung im Vordergrund haben. Weil da geht es ja im Endeffekt darum, wir wollen eigentlich die Freude nehmen, die die Spielenden haben, um Wissen zu vermitteln. Mein Kollege, der Fabian, der macht sehr oft was in dem Bereich Text Encoding Initiative. Das ist im Prinzip ein Standard jetzt für Textwissenschaftler, wo es darum geht, dass man Daten so aufbearbeiten kann, dass man die am Schluss auch jetzt statistisch analysieren kann. Oder im Prinzip man zumindest ein gemeinsames Vokabular hat, wenn sich Wissenschaftler über die gleichen Texte austauschen wollen. Wir hatten auch schon Kurse gehabt über Fotogrammetrie, wo es darum ging, dass die Studierenden tatsächlich jetzt aus dem Mut oben Objekte genommen haben und mit der Kamera abfotografiert haben und dann mit einer Software namens Metashape 3D-Modelle daraus gerechnet haben. Also können Sie beispielsweise jetzt mal auf Sketchfab nachgucken, einfach mal nach Universität Tübingen dort suchen. Da gibt es die wunderschönsten 3D-Objekte, die Open Source verfügbar sind, beispielsweise ein wunderbarer Sarkophag. Und das war auch unter studentischer Mithilfe geschehen. Also im Prinzip sind ein innerer Sarkophag und ein äußerer Sarkophag und die stehen am Mut oben getrennt voneinander, sie sind nicht ineinander. Und man wusste immer nicht, passt der Kleine eigentlich in den Großen rein? Und da, durch die 3D-Modelle hat man sich dann halt getraut, die auch mal ineinander zu stecken, also die 3D-Modelle, und wusste, okay, die passen. Und bei den richtigen Modellen hätte man es nicht getraut, weil die hätte man sich natürlich total kaputt gemacht. Und das sind einfach so Projekte, ich sag mal, da kommt man erstmal nicht drauf, wenn man jetzt klassische Archäologie irgendwie belegt, dann wird man ja sehr tief in Literaturrecherche eingeführt, aber nicht halt in dieses, was mache ich jetzt mit meinem Wissen? Wie kann ich das auch der Menschheit oder den nachfolgenden Generationen irgendwie präsentieren sauber?
Vielleicht gibt es ja dann auch bald mal ein numismatisches Computerspiel.
Genau, daran arbeiten wir ja, also einem Smartphone-Spiel, genau, einer App.
Wie lange wird es noch ungefähr verdauern oder wie ist da der Stand?
Das sollte dieses Jahr zu einem Ende kommen.
Und gerade wenn du gerade meintest, mit das Studierende da auch dann eben auch mal aus der klassischen Archäologiepraxis bekommen, hast du, Johanna, da auch tatsächlich jetzt für deinen beruflichen Werdegang vielleicht auch was Praktisches mitgenommen?
Also da ich gerne in Richtung Museum gehen möchte später, also ich würde gerne Kuratorin werden, ist das definitiv etwas, was mir ganz viel gebracht hat, eine gute Einweisung gegeben hat. Es gibt auch andere Formen außer real Objekte ausstellen und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war einfach wirklich was anderes als PowerPoints und Diskussionen. Also das macht natürlich auch Spaß, aber es ist einfach wirklich eine ganz, ganz andere Form gewesen.
Genau, dann sind wir jetzt auch eigentlich schon am Ende. Wir haben noch 7 Minuten, vielleicht ganz kurz so als letzten letzte Frage, als letzten Ausblick. Vielleicht möchte jeder noch mal ganz kurz sagen, was ihm bei dem Projekt irgendwie besonders gefallen hat. Vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft, wie wichtig sowas ist.
Also besonders gut hat mir wirklich gefallen, dass wir sehr selbstständig arbeiten konnten, dass wir wahnsinnig gute Unterstützung bekommen haben von den beiden, aber eben auch vor allem ganz viel selber machen konnten und auch nicht die ganze Zeit reingeredet bekommen haben. Und ich glaube durchaus, dass das sehr zukunftsträchtig ist und dass das auch im Rahmen von Museen sehr viel Zukunft hat, weil das einfach die Reichweite erweitert und viel zugänglicher, auch gerade wahrscheinlich für junge Leute ist.
Ja, also ich fand das Schöne an dem ganzen Projekt, dass man eben etwas ganz Experimentelles mal machen kann. Also nicht, wie schon gesagt, dieses ganz herkömmliche PowerPoint und Vortrag und tralala, sondern dass man sich da wirklich austoben kann und ja, mit neuen Medien mal arbeiten und dass am Ende dann auch mit dieser Ausstellung hier ein Produkt steht, das dann auch wirklich rezipiert wird. Vielleicht auch nochmals an dieser Stelle mein letztes Wort. Also tatsächlich, ich glaube, alle, die hier zuhören, sind ganz herzlich eingeladen, am Freitag, den 15.10. um 18 Uhr im Schlosshof von Schloss Hohentübingen ist die feierliche Eröffnung oder beziehungsweise der Empfang zur Eröffnung.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ordentlich kommen, damit wir auch viele Leute dort haben vor Ort. Ja, was hat mir persönlich an dem Kurs am besten gefallen, dass die Studierenden so ein bisschen den Praxisalltag im Umgang mit IT-Systemen kennengelernt haben. Es ist immer so ein bisschen, die Leute sind ja sehr verwöhnt, wenn sie jetzt beispielsweise Word und sowas verwenden, dass alles funktioniert, so wie man sich's vorstellt. Und das ist eine Illusion, wenn man sich das vorstellt, dass das im Alltag so ist. Und ich glaube, da habt ihr sehr viel mitgenommen gehabt für euer Leben, dass es im Endeffekt immer so dieser iterative Ablauf ist, so dieses, ich möchte irgendwo hin und ich habe irgendwie ein System und es funktioniert nicht so, wie ich will und jetzt muss ich mir irgendwelche Workarounds überlegen oder aber ich muss halt jemandem Bescheid sagen. Und ich glaube, da ist einfach sehr viel Frustrationstoleranz aufgebaut worden dieses Semester schon, welches dann jetzt hoffentlich später dann zu besseren Ergebnissen führt.
Ja, dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute hier sind. Es war wirklich sehr spannend und die Ausstellung kann eben bis Ende November im Universitätsmuseum auf Schloss Hohentübingen besichtet werden. Kommt alle ganz fleißig dazu und vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke sehr.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch von mir.